Künstlich hergestellte Bakterien, vor denen Wissenschaftler heute schon warnen. Das klingt nicht gut, oder? Was dahinter steckt, das erfahrt ihr heute im Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer. Schön, dass ihr dabei seid.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
Leute, lasst uns mal lieber aufpassen, woran wir da forschen. Das kann nämlich gefährlich werden. So in etwa lässt sich salopp ein Aufruf zusammenfassen, den fast 40 Fachleute, jetzt im Dezember gerade, im Journal Science veröffentlicht haben. Das sind also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die davor warnen, wohin uns die Forschung bringen könnte. Und da wird man natürlich hellhörig. Worum geht's? Also, es geht um Moleküle, um Bakterien und um ihren Aufbau. Man kann die nämlich spiegeln. Und wenn man solche Organismen künstlich erschafft, dann drohen katastrophale Folgen. Warnen zumindest diese eben erwähnten fast 40 Fachleute. Um zu verstehen, was ihnen Sorgen macht, wollen wir uns diese Spiegelmoleküle, so nennt man das dann, mal genauer anschauen. Und zwar zusammen mit Frank Schubert. Der ist Biophysiker und Redakteur bei Spektrum der Wissenschaft. Hallo Frank.
Hallo Marc, schön dich zu hören.
Ja, schön, dass du da bist, Frank. Lass uns vielleicht erstmal ein paar Grundlagen legen, denn mir war das mit dem Spiegeln und so auch überhaupt nicht bewusst, dass das geht. Was sind denn eigentlich Spiegelmoleküle?
Ja, Lebewesen, die bestehen ja aus organischen Molekülen und da gibt es so verschiedene Klassen, zum Beispiel Proteine, Kohlenhydrate und Fette. Und das sind bei allen Lebewesen immer ziemlich ähnliche Moleküle, weil alle Lebewesen wahrscheinlich von einem gemeinsamen Vorfahren abstammen und deswegen gibt es da ziemlich große Ähnlichkeiten. Und diese organischen Moleküle, die können in verschiedenen räumlichen Anordnungen vorliegen. Also man kann sich das vielleicht so vorstellen wie ein Handschuh. Ne? Also wenn man einen rechten Handschuh hat und dann kann man den auf die rechte Hand aufziehen, da sind sozusagen die Finger in einer bestimmten Anordnung angenäht an den Handschuh. Und so ähnlich kann man sich das auch bei Molekülen vorstellen, dass die eben diese Gruppen, die da dranhängen und die Atome, wie sie eben angeordnet sind, dass sie eben in einer bestimmten Anordnung vorliegen. Und man kann bei vielen dieser Molekülen diese Anordnung auch spiegeln an einer Spiegelebene. Das wäre dann ungefähr so, als würde man einen Handschuh umstülpen, also einen rechten Handschuh von innen nach außen stülpen. Dann ist der ja quasi auch anders angeordnet. Die Finger zeigen dann eben nicht mehr nach links, sondern nach rechts. Und bei Molekülen wäre das dann auch so. Da würden also die Atome und die Atomgruppen, die da eben dranhängen an dem Molekül, die würden dann quasi in die andere Richtung zeigen. Also das ganze Molekül wäre dann sozusagen seitenverkehrt. Und diese, wenn Moleküle so eine Eigenschaft haben, also dass man sie spiegeln kann an einer Spiegelebene und sie sind anschließend seitenverkehrt, dann nennt man diese Moleküle chiral. Und das ist damit gemeint, mit diesen spiegelbildlichen Molekülen. Alle natürlichen organischen Moleküle, aus denen Lebewesen bestehen, also Proteine, Kohlenhydrate, Fette, die haben eine bestimmte Chiralität. Proteine zum Beispiel, die bestehen, natürliche Proteine bestehen aus linkshändigen Aminosäuren, Nukleinsäuren wie die DNA beispielsweise, die bestehen aus rechtshändigen Nukleotiden. Und man könnte das Ganze auch spiegeln oder man könnte nicht nur, sondern man kann es tatsächlich auch, so dass man beispielsweise eben Proteine herstellt aus rechtshändigen Aminosäuren oder eben auch Nukleinsäuren herstellt aus linkshändigen Nukleotiden. Und das wären dann spiegelbildliche organische Moleküle, spiegelbildliche Biomoleküle. Genau.
Und jetzt gab es diesen Aufruf, ich habe am Anfang schon erwähnt, da haben fast 40 Fachleute sich zusammengetan und du hast mit einem von denen gesprochen, nämlich mit Sebastian Öhm. Woran forscht denn der und warum machen er und seine Kolleginnen und Kollegen sich jetzt so große Sorgen?
Ja, Sebastian Öhm ist Molekularbiologe und Experte für synthetische Biologie. Er arbeitet als Assistenzprofessor am John Gregg Venter Institute in Kalifornien und hat auch ein Biotech-Unternehmen mitbegründet. Und er hat darüber geforscht, wie man spiegelbildliche Moleküle auf biologischem Weg erzeugen könnte, also indem man zum Beispiel den Stoffwechsel von normalen Zellen verändert, also normale Zellen in Anführungszeichen, also gemeint sind natürliche Zellen, die aus natürlichen Biomolekülen mit natürlicher Chiralität bestehen. Und deren Stoffwechsel kann man so verändern, dass sie eben spiegelbildliche Biomoleküle erzeugen. Und das ist zum Beispiel interessant, weil man solche spiegelbildlichen Moleküle beispielsweise als Arzneimittel einsetzen kann. Die haben bestimmte vorteilhafte Eigenschaften. Also es gibt ein spiegelbildliches Peptid, was als Arzneimittel bereits eingesetzt wird. Und weil das sozusagen seitenverkehrt ist, also verglichen mit seinem natürlichen Pendant, wird es vom normalen Zellstoffwechsel nicht oder nur sehr langsam abgebaut und wirkt deshalb sehr viel länger im Organismus. Und das kann natürlich medizinisch interessant sein in verschiedenen Zusammenhängen. Das ist der Grund, warum, also unter anderem, warum man an solchen spiegelbildlichen Molekülen forscht. Ja, und der Sebastian Oehm, der hat das eben auch getan. Und er und ungefähr 40 weitere Fachleute haben eben in dem Fachjournal Science so einen Aufruf veröffentlicht, wo sie eben warnen, also nicht vor solchen spiegelbildlichen Molekülen, weil an denen forscht man schon lange und die sind eben zum Teil auch schon in der Anwendung, sondern deren Sorge ist, dass wir ungefähr in 15 bis 30 Jahren, je nach investierten Ressourcen, so weit sein könnten, aus solchen spiegelbildlichen Biomolekülen Lebewesen zusammenzubauen, also insbesondere Bakterien. Das wären dann sogenannte Spiegelbakterien. Und diese Spiegelbakterien, die würden nach Meinung dieser Fachleute eben doch mit ganz erheblichen Risiken einhergehen und deshalb warnen sie davor.
Und warum dieser Aufruf eigentlich gerade jetzt?
Naja, also Sebastian Oehm hat gesagt, dass man ungefähr in 15 bis 30 Jahren soweit sein könnte, eben solche Spiegelbakterien herzustellen. Und jetzt ist quasi noch die Zeit, dass man darüber diskutiert, ohne dass es schon soweit ist. Also häufig ist es ja in der Wissenschaft so, dass man erst ein Experiment macht und dann danach darüber diskutiert, was impliziert es jetzt genau, wie geht man mit den Risiken um, die damit möglicherweise einhergehen und so weiter. Hier in dem Fall ist es jetzt eben andersherum. Also man weiß, dass es in ungefähr 20 Jahren soweit sein könnte. Und deshalb ist jetzt, also nach Ansicht dieser Fachleute, deshalb ist jetzt eine gute Zeit, darüber zu diskutieren, wie reglementiert man das, wie kann man verhindern, dass Dinge passieren, also wie kann man die Risiken beschränken, die damit einhergehen und so weiter. Deswegen genau jetzt.
Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Wir haben Moleküle, die kann man spiegeln. Das passiert auch schon. Und in einigen Jahren wird man auch so weit sein, dass man Lebewesen spiegeln kann, ja, also Bakterien zum Beispiel. Lass uns doch mal ein bisschen ins Detail gehen. Wie könnten solche Spiegelbakterien uns denn potenziell gefährlich werden? Also was ist das Problem dabei?
Naja, also da gibt es so verschiedene Gefahren, die Fachleute sehen. Allen voran die Gefahr, dass solche Spiegelbakterien schwere bis unheilbare Krankheiten verursachen könnten. Also man muss hier immer sagen könnten, weil diese Lebewesen gibt es ja noch nicht. Also das heißt, man kann damit noch keine Versuche machen. Es gibt noch keine empirischen Erfahrungen damit. Aber es gibt empirische Erfahrungen mit spiegelbildlichen Biomolekülen und die lassen vermuten, dass wenn man jetzt ein Bakterium zusammenbaut aus solchen Spiegelmolekülen, da kann man schon sozusagen gewisse begründete Vermutungen anstellen, wie sich so ein Bakterium verhalten würde gegenüber normalen biologischen Organismen. Und eine Sorge ist, dass solche Spiegelbakterien eben schwere bis unheilbare Krankheiten verursachen könnten. Einfach deshalb, weil natürliche Krankheitserreger, also natürliche Viren und natürliche Bakterien, die bestehen ja aus organischen Molekülen mit natürlicher Chiralität. Und dass unser Immunsystem, was ja darauf evolviert ist, solche Krankheitserreger abzuwehren, die erkennen solche Krankheitserreger an Oberflächenstrukturen, also beispielsweise Proteinen oder Zuckern. Und es erkennt Oberflächenstrukturen mit natürlicher Chiralität. Und wenn man jetzt Spiegelbakterien bauen würde, dann hätten die ja Oberflächenstrukturen, die quasi seitenverkehrt wären, weil es eben gespiegelte Moleküle wären. Und da würde sich das Immunsystem wahrscheinlich sehr schwer tun, solche Oberflächenstrukturen überhaupt zu erkennen als Oberflächenstrukturen eines potenziellen Krankheitserregers. Das wäre die eine Sache. Und die andere Sache wäre, dass das Immunsystem wahrscheinlich auch große Schwierigkeiten hätte, solche Bakterien zu bekämpfen, weil ja die Enzyme, die wir in uns haben, mit denen das Immunsystem solche Krankheitserreger bekämpft, die hätten wahrscheinlich auch Schwierigkeiten, diese Krankheitserreger eben zu zerlegen, in ihre Bestandteile zu bekämpfen, wirksame Angriffe dagegen zu starten, beispielsweise mit Antikörpern und so weiter. Also das sind so Gründe, warum man befürchtet, dass solche Spiegelbakterien eben schwere Krankheiten verursachen könnten.
Also dann nochmal Verständnisnachfrage von mir, wenn wir in diesem Bild bleiben mit den Händen, wenn jetzt zum Beispiel ein Virus die Form von einer Hand hätte, dann könnte bei diesen Spiegelgeschichten das Problem dann sein, dass unser Immunsystem nicht den richtigen Handschuh dafür zum Beispiel hat, ja, oder den gar nicht erkennt.
Genau, genau. Nur, also beim Virus ist, bei Viren ist es jetzt tatsächlich wieder ein bisschen anders als bei Bakterien, weil Viren, die sind ja keine Lebewesen von sich aus, sondern die benötigen ja, um einen Lebenszyklus zu durchlaufen, also um sich zu vermehren, brauchen die ja immer zelluläre Wirte, die müssen also immer Zellen befallen und infizieren. Und das machen sie, indem sie eben ankoppeln an Oberflächenstrukturen der Zellen. Und das hängt sehr stark auch wieder von chiralen Wechselwirkungen ab. Also die Oberflächenstrukturen, die haben eben eine bestimmte räumliche Anordnung und das Virus erkennt es und koppelt daran an. Wenn man jetzt ein Spiegelvirus hat, was eben auch wieder spiegelverkehrte Oberflächenstrukturen hat, dann könnte dieses Virus wahrscheinlich nicht oder nur sehr schwer zelluläre Wirte infizieren. Deswegen machen sich die Fachleute über Spiegelviren nicht so große Sorgen. Aber bei Spiegelbakterien ist es ja so, die vermehren sich ja von selber. Mhm. Genau. Und da geht es eben darum, wie gut erkennt das Immunsystem diese Bakterien überhaupt als potenzielle Krankheitserreger, wie gut kann es sie bekämpfen? Und das funktioniert eben wahrscheinlich sehr viel schlechter, wenn diese Bakterien eben spiegelbildlich aufgebaut sind.
Verstehe, okay. Und sind das jetzt erstmal nur Gedankenspiele oder gibt es da schon echte Hinweise drauf?
Ja, es gibt da schon auch inzwischen tatsächlich empirische Hinweise darauf. Also die Fachleute wissen aus Versuchen heraus, dass Zellen sich schwer damit tun, Spiegelproteine zu verdauen, also Spiegelproteine in Bruchstücke, in Peptide zu zersetzen. Einfach deshalb, weil ja Zellen Proteine mithilfe von Enzymen zersetzen und diese Enzyme, die erkennen ihre Substrate, also ihre Zielmoleküle, erkennen sie ja eben wie so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip in aller Regel. Also sehr, sehr spezifisch, sehr zielgerichtet. Und das hängt eben auch wieder stark davon ab, welche Chiralität das Zielmolekül hat. Wenn das Zielmolekül jetzt praktisch plötzlich seitenverkehrt ist, dann tut sich das Enzym schwerer damit, das Molekül überhaupt als solches zu erkennen und dann eben auch zu bearbeiten, zu zersetzen. Und deswegen tun sich eben Immunzellen schwer damit, Spiegelproteine zu zersetzen und sie tun sich auch schwer damit, die Bruchstücke, also die Spiegelpeptide an ihrer Oberfläche zu repräsentieren. Und beides ist wichtig, damit das Immunsystem potenzielle Krankheitserreger überhaupt erstmal erkennen kann als mögliche Krankheitserreger und damit es sie dann auch bekämpfen kann. Das weiß man tatsächlich schon aus Versuchen. Ne?
Und inwiefern könnten solche Spiegelbakterien dann wirklich auch, sollte es sie mal geben, in der Umwelt überhaupt überleben?
Ja, das ist die andere Sorge, die Experten umtreibt, also dass solche Spiegelbakterien in die Umwelt gelangen könnten und dort eben auch stabile Populationen bilden könnten. Also solche Spiegelbakterien, die haben ja in der natürlichen Umwelt sowohl einen Vorteil als auch einen Nachteil. Also ihr Vorteil wäre, dass sie weitgehend resistent wären gegenüber Viren, gegenüber anderen Mikroben und auch gegenüber antibiotischen Molekülen. Von Viren könnten sie sehr schlecht oder nicht infiziert werden, weil sie eben spiegelverkehrte Oberflächenstrukturen haben, weshalb eben Viren sehr schlecht daran ankoppeln könnten wahrscheinlich. Von anderen Mikroben würden sie wahrscheinlich nicht oder kaum gefressen, weil die anderen Mikroben sie erstens nicht erkennen würden als potenzielle Beute oder sehr viel schlechter. Und weil sie eben auch sich schwer tun würden, sie zu zersetzen wahrscheinlich. Und antibiotische Moleküle, die hängen eben in ihrer Wirksamkeit auch oft von chiralen Wechselwirkungen ab. Also das wäre der Vorteil von Spiegelbakterien, dass sie eben weitgehend resistent wären in der natürlichen Umwelt. Sie hätten aber auch einen Nachteil, nämlich dass sie sehr viel weniger Nährstoffe verarbeiten könnten, weil ja wiederum die Nährstoffe auch selber chiral sind. Und wenn die eben natürlich chiral sind, aber der Stoffwechselapparat der Spiegelbakterien ist umgekehrt chiral, dann passt das ja auch wieder nicht zueinander. Deswegen könnten die Spiegelbakterien weniger Nährstoffe verarbeiten als normale Bakterien. Aber so zumindest die Fachleute, die eben die Fachliteratur dazu ausgewertet haben, die Spiegelbakterien würden wahrscheinlich trotzdem immer noch genügend Nährstoffe finden, um zu überdauern. Es gibt ja auch nicht chirale Nährstoffe, zum Beispiel kleine Moleküle wie Alkohole, Essigsäure, die Aminosäure Glycin, nicht chirale Fettsäuren und so weiter. Und die Fachleute sind eben zu dem Ergebnis gekommen, dass es von solchen Nährstoffen wahrscheinlich genügend geben würde in natürlichen Umgebungen, dass Spiegelbakterien dort auch stabile Populationen bilden könnten und eben auch überdauern könnten.
Also diese Gefahr geht auf jeden Fall von diesen Bakterien dann im Zweifel aus. Aber ich habe dich gerade schon auch richtig verstanden, als wir über die Viren gesprochen haben und so. Also theoretisch sind auch andere Spiegellebewesen denkbar als Bakterien.
Genau, also das hat der Herr Oehm auch betont in dem Gespräch, dass er theoretisch sich jeglicher Organismus auch spiegelbildlich konstruieren lässt. Also sind nicht nur Spiegelbakterien vorstellbar, sondern auch Spiegelviren, Spiegeltiere, Spiegelpflanzen, Spiegelpilze und so weiter. Aber Tiere, Pflanzen und Pilze, die sind ja sehr viel komplexer aufgebaut als Bakterien. Deswegen wäre es sehr, sehr viel schwieriger, die spiegelbildlich eben zu erschaffen. Und bei Spiegelviren wiederum wäre das wahrscheinlich einfacher als Bakterien. Aber bei Viren, das hatten wir ja eben schon, die vermehren sich ja nicht von selbst. Die sind ja immer auf Zellen angewiesen in ihrer Vermehrung und die müssen immer Zellen infizieren. Und wenn die Viren spiegelbildlich sind, dann fällt ihnen das wahrscheinlich sehr, sehr viel schwerer, eben ihre Wirte zu infizieren. Und deswegen macht man sich um Spiegelviren da eben nicht so große Sorgen.
Mhm. Und wie weit ist die Wissenschaft denn jetzt bei der Erzeugung von solchen Spiegelbakterien? Du hast ja den Zeitrahmen skizziert, 15 bis 30 Jahre gehen die Fachleute von aus, dann könnte es die geben. Aber da stellt sich für mich die Frage, warum sollte man die überhaupt herstellen? Also gibt es da bereits Anwendungsgebiete? Warum forscht man eigentlich daran?
Ja, das ist eine gute Frage. Also noch gibt es ja die Spiegelbakterien nicht. Also das ist tatsächlich auch noch nicht jetzt direkt in nächster Zukunft zu erwarten. Aber in den zurückliegenden Jahren haben Forscherinnen und Forscher große Fortschritte gemacht bei der Erschaffung synthetischen Lebens im Labor. Also man ist schon so weit, dass man quasi, naja, so zellähnliche Gebilde nachbauen kann, die bestimmte spezielle Aspekte eben machen können, also bestimmte Stoffwechsel Prozesse nachvollziehen können, Vervielfältigung von Nukleinsäuren nachvollziehen können und so weiter. Und zugleich haben eben Forscherinnen und Forscher auch Fortschritte gemacht bei der Herstellung von Spiegelmolekülen auf verschiedenen Wegen. Und beide Forschungsrichtungen, die könnten sich, so war die Aussage von Sebastian Oehm, beide Forschungsrichtungen könnten sich in ungefähr 20 Jahren eben an dem Punkt treffen, wo die Erzeugung von Spiegelbakterien möglich wird. Und warum? Ja, warum gibt es überhaupt Experten, die darüber forschen? Erstens natürlich, weil es schon an sich faszinierend ist. Zweitens aber, weil ja solche Spiegelmoleküle auch interessante Anwendungen haben. Also eine hatte ich vorhin schon erwähnt. Also es gibt medizinische Anwendungen, auch heute schon, wo das eben interessant ist, weil eben solche Spiegelpeptide länger wirken, länger medizinisch wirken im Organismus, weil sie nicht so schnell abgebaut werden. Aber es gibt auch andere denkbare Anwendungen, dass man damit zum Beispiel auch neue Katalysatoren entwickelt, die eben bestimmte Reaktionen beschleunigen, wofür man vorher keine Katalysatoren hatte. Genau, also da gibt es so verschiedene Anwendungen, die da einfach interessant sind.
Es hat so ein bisschen Anklang, finde ich, von so Katastrophenfilm-Szenarien, die man manchmal kennt. Ja, da wird irgendwas im Labor erschaffen und damit kommt eigentlich die Welt nicht so richtig klar, möglicherweise. Deswegen frage ich einfach mal, sollten die mal erschaffen werden in irgendeinem Labor? Wie lässt sich denn verhindern, dass die unkontrolliert irgendwie in die Welt kommen?
Naja, da gibt es natürlich diese verschiedenen Biocontainment-Methoden, also Arbeiten in Hochsicherheitslaboren, das würde ja dort dann auch passieren und das ist ja auch ziemlich sicher, aber es ist eben nicht hundertprozentig sicher. Es gibt ja hundertprozentige Sicherheit, gibt es ja sowieso nicht. Also diese Hochsicherheitslabore, das ist schon sehr sicher, aber es bleibt eben ein kleines Restrisiko und es ist eben auch, es hat ja auch schon viele dokumentierte Fälle gegeben, wo eben Krankheitserreger aus Hochsicherheitslaboren entkommen sind, sodass man eben auch bei Spiegelbakterien, bis zum gewissen Grad damit rechnen müsste. Und auch wenn das Risiko jetzt sehr klein ist, also so zumindest die Ansicht dieses Expertenteams, auch wenn das Risiko sehr klein ist, ist der mögliche Schaden sehr groß. Und wenn man das beides gegeneinander hält, dann sind zumindest Sie der Meinung, also die Experten der Meinung, dass man es nicht tun sollte, also auch nicht in Hochsicherheitslaboren. Man könnte ja auch diese Spiegelbakterien, die man da zusammenbaut, zum Beispiel so auslegen, dass die bestimmte exotische Stoffe brauchen zur Vermehrung, die man immer hinzugeben muss. Wenn man das nicht künstlich hinzugibt, dann könnten sie sich nicht vermehren. Das wäre auch so ein Sicherheitsmechanismus, den man einbauen könnte. Aber weil das ja eben Lebewesen sind, die sich vermehren, durchlaufen die ja auch eine Evolution. Das kann man gar nicht verhindern. Und wenn man so einen Sicherheitsmechanismus einbaut, also dass man immer einen ganz seltenen Stoff dazugeben muss, damit die sich vermehren, dann besteht ja immer die Gefahr, dass sie diesen Sicherheitsmechanismus durch Evolution überwinden. Das kann man eben bei sich selbst replizierenden Lebewesen leider nicht ausschließen.
Und aus dieser Sorge heraus kommen wir zurück zu diesem Aufruf, den es da gab in Science, leiten die bestimmte Maßnahmen oder Vorschläge ab, um eben die Forschung an Spiegelbakterien sicherer zu machen oder sogar zu regulieren. Welche sind das denn?
Ja, also zunächst erstmal regen sie auf jeden Fall eine Debatte darüber an. Also dass dieser Aufruf jetzt in Science, das war ja auch schon mal ein Schritt dahin. Sie haben auch konkrete Podiumsdiskussionen vor jetzt im kommenden Jahr und möchten damit eben eine breite Debatte darüber anstoßen. Und was man jetzt genau unternehmen könnte, um solche Forschung zu reglementieren, das steht noch nicht fest. Also da haben sie sozusagen noch keine konkreten Vorstellungen offensichtlich, aber das soll eben dann als Ergebnis dieser Debatte herauskommen. Aber der Sebastian Oehm war zuversichtlich im Gespräch, dass eben die wissenschaftliche Community von selbst zu einem Konsens kommt, auf solche Experimente zu verzichten, also dass man eben nicht Spiegelbakterien herstellt. Und wie man das jetzt genau formalisieren könnte in Regeln und so weiter, das soll dann die Diskussion ergeben, die das Expertenteam da eben jetzt angestoßen hat. Aber der Herr Oehm hält die Chancen dafür nicht so schlecht, eben, dass man da zu einem Konsens kommt, weil ja eben die Erschaffung von Spiegelbakterien, wie gesagt, noch einige Jahre in der Zukunft liegt und man ist sozusagen noch relativ früh dran, was seiner Meinung nach also die Chancen dafür erhöht, dass man da rechtzeitig zu einem Konsens kommt.
Ja, das wäre jetzt meine abschließende Frage auch noch gewesen. Aufruf schön und gut, aber da müssen Sie ja auch Leute dann anschließen oder angesprochen fühlen. Vielleicht können wir das zum Abschluss noch kurz klären. Wie hat denn die Fachwelt auf diesen Warnruf reagiert?
Ja, nach Aussage von Herrn Oehm gut. Also er hat gesagt, dass sie großen Zuspruch bekommen haben, dass sie auf große Resonanz gestoßen sind mit ihrem Aufruf und auch wohl überwiegend zustimmt. Es gab auch natürlich Kritik, also einzelne Aspekte wurden kritisiert, also dass manche Befürchtungen überzogen gewesen seien oder dass manche Aussagen des Forschungsberichts, also dieses Expertenteam hat einen 300-seitigen Forschungsbericht vorgelegt zu diesem Thema, dass manche Aussagen darin unklar seien. Aber das ist ja auch gewünscht, solche Kritik, solche konstruktive Kritik. Und das soll ja auch so sein, dass das eben in die Richtung geht.
Okay. Also sehr, sehr spannendes Thema. Es wirkt so ein bisschen bedrohlich, aber wenn man sich so ein bisschen das erklären lässt, dann, Frank, du hast ja auch gesagt, es ist noch ein bisschen Zeit, um das quasi noch in Bahnen zu lenken, in denen man damit umgehen kann. Aber gewisse Risiken bestehen auf jeden Fall. Und wenn ihr das alles nochmal nachlesen wollt, das ganze Interview, das Frank geführt hat, das findet ihr auf spektrum.de. Und Frank, dir sage ich vielen, vielen Dank, wie immer, fürs Erklären.
Ja, danke von mir.
Und auch euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Nämlich, das war's von uns wieder für diese Woche. Eine neue Ausgabe vom Spektrum-Podcast gibt's dann wie immer am kommenden Freitag. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag Tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.